Ja, ein ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite für diese liebe Einladung von Herrn Pfarrer Kuhn. Und es ist meine Ehre und eine große Freude, heute mit euch zusammen zu sein und euch etwas vom göttlichen Willen erzählen zu dürfen. Der göttliche Wille, diese Gabe ist wirklich die größte aller Gaben. Ich hoffe, dass ihr heute etwas wirklich davon mitnehmen könnt. Und meine erste Frage an euch ist gleich die, wer von euch versteht sich als Anfänger? Oder wer hat noch nie was gehört? Oder sagen wir, ja, wer hat noch nie was gehört? Oder wer fühlt sich wirklich so, ich lese die Schriften, aber ich kann es gar nicht verstehen. Ich tue mir schwer damit. Sagt es bitte ehrlich. Ja, weil mir ist es auch viele Jahre so gegangen. Und das ist das ganz normal, weil es etwas ganz Neues ist, was wir da kennenlernen. Es ist das Leben der Ewigkeit, das auf der Erde beginnt. Und das ist das, was die Seligen im Himmel erfahren und leben. Und jetzt wird das für uns zugänglich. Es ist einfach, ja, es sprengt die Grenzen des Geschöpfs. Deshalb tun wir uns so schwer. Aber ich werde versuchen, ich werde mich bemühen, es verständlich zu vermitteln. Am Anfang habe ich mir gedacht, ist es immer gut, über die Seele zu sprechen, die das Gnadengeschenk empfangen hat. Der Himmel hat ja seit dem Sündenfall Adams darauf hingearbeitet, die ganze Menschheit so weit zu bringen, dass sie das Geschenk zurückbekommen kann, das Adam damals verloren hat, vor 6000 Jahren, sagt Jesus zu Luisa Picaretta. Ich will jetzt nicht streiten, ob es jetzt wirklich genau 6000 Jahre waren. Er sagt zu Luisa wirklich so, es waren 6000 Jahre, die da vergangen sind. Also 4000 Jahre von Adam bis zu Jesus und von Jesus bis zu uns 2000 Jahre. So erklärt er das bei der Luisa. Aber wie auch immer. Jedenfalls hat der Himmel vom Sündenfall an nichts anderes getan, als die gesamte Menschheit so zu führen, dass sie geistig, seelisch in der Lage ist, dieses Geschenk wieder zurückzubekommen. Und Luisa war jene, die er auserwählt hatte. Er erklärt ihr auch, warum gerade sie. Weg. Nein, ist wieder da. Warum gerade sie? Sie war die Kleinste. Jesus hat die Erde umkreist und geschaut und geschaut. Er hat sich die Seele gesucht, die Kleinste war. Die Kleinste in ihren eigenen Augen. Weil mit dieser Seele konnte er das meiste anfangen. Eine Seele, die nichts ist in ihren eigenen Augen, die lässt sich von Gott etwas sagen, die lässt sich formen, die lässt sich führen. Und Luisa war von uns allen in diesem Fall die Kleinste. Jetzt ist sie die Erwählte geworden, um diese Gnadengabe zu empfangen. Jetzt kommt mir das gerade in den Sinn. Ich habe den Band 10 jetzt so gut wie fertig. Er wird wahrscheinlich im Juli noch erscheinen. Und in diesem Band 10 geht es darum, diese große Gnadengabe darzustellen im Zusammenhang der großen Kirchengeschichte, der gesamten Kirchengeschichte. Also in diesem Zusammenhang, diese Gabe ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie wurde vorbereitet über Jahrhunderte und besonders in den letzten Jahrhunderten. Und Jesus sagt zu Luisa Picaretta, er hat seine Mutter damit betraut, mit diesem erhabenen und verantwortungsvollen, schwierigen Amt, die gesamte Menschheit in das Reich des göttlichen Willens hineinzuführen. Jetzt ist sie es, die in besonderer Weise immer mehr in Erscheinung getreten ist. Wir kennen die Erscheinungen von der Rue du Bac, von La Salette, von Lourdes, von Fatima, wo sie uns immer mehr zur Verehrung ihres unbefleckten Herzens führt. Und wir kennen wahrscheinlich die meisten von uns Ludwig Maria Grignot von Montfort, sein goldenes Buch. Herr Zischkin hat auch zwei Exemplare mitgebracht, sollte es wer nicht besitzen, dieses Buch. Ich kann es nur empfehlen, weil es eine Schule ist, wirklich in den göttlichen Willen hineinzufinden. Es ist nämlich diese Haltung, die Grignot uns beigebracht hat oder vermittelt hat. Das heißt, die Mutter Gottes hat durch ihn gesprochen. Er war ihr Instrument. Und ihre Aufgabe war es ja, uns vorzubereiten. Das heißt, sie muss uns innerlich in eine Haltung versetzen, dass wir fähig sind, im göttlichen Willen zu leben. Und was ist das für eine Haltung? Das ist die vollkommene Hingabe an Gott. die vollkommene Hingabe unseres Willens, das Aufgeben unserer eigenen Wünsche, Vorstellungen, Anhänglichkeiten. Darum geht es bei Grignion, dass wir unser eigenes Selbst, unseren Eigenwillen aufgeben lernen. Und es ist eigentlich nichts anderes als die Grundlage für den göttlichen Willen, dass wir bereit sind, in jedem Augenblick uns abzusterben. Das ist auch die Schule der Heiligen, sich abtöten, sagen die, oder eben absterben. Und Maria hat diese Schiene oder dieses Programm mit uns seit Jahrhunderten gefahren, wenn man so sagen will. Das ist nämlich genau der Punkt, auf den es ankommt. Da komme ich später noch darauf zurück. Es ist nämlich diese Haltung der Hingabe, die es Gott erlaubt, uns zu vergöttlichen, also ihm ähnlich zu machen, sein Abbild zu werden. Adam und Eva wurden erschaffen als Abbild und im Abbild und in der Ähnlichkeit Gottes, heißt es im Buch Genesis. Also Gott ähnlich werden wir durch die vollkommene Hingabe, Gott ähnlich sind wir, wenn wir im göttlichen Willen leben. Die Gabe des göttlichen Willens macht es aus. Wenn Gott sagt, ich habe den Menschen erschaffen als mein Abbild und in meiner Ähnlichkeit, damit sagt er, dass er ihm die Gabe des göttlichen Willens gegeben hat. Das ist es, was uns Gott ähnlich macht. Wenn wir diese Gabe nicht besitzen, wenn wir sie nicht kennen, wenn wir nicht in ihm leben, dann sind wir Gott nicht ähnlich. Und er sagt in den Schriften von der Luisa oft, dass ihm die Akte oder die Handlungen, das Leben eines Menschen außerhalb seines göttlichen Willens kann ihm nicht gefallen. Das meint er damit. Wenn wir den guten Willen haben, jetzt sagen, ja, ich tue ja eh nur das, was Gott will, und ich halte die Gebote, ich gehe am Sonntag in die Messe, ich mache meine Gebete, ich mache das und das. Das ist es nicht, was Gott gefällt. Das ist jetzt, klingt vielleicht total unverständlich. Was sollen wir denn sonst noch machen? Wir wollen ja seinen Willen tun. Aber das ist eben das neue Leben im göttlichen Willen ist mehr. Es ist mehr als bloß, dass ich seinen Willen tue. Leben im göttlichen Willen heißt, das kommt dann noch näher, dass ich erkenne, Gott ist es, der in mir lebt. Gott ist es, der in mir seinen eigenen Willen tun will. Nicht ich mache das und das, der Herr Meier geht jetzt in die Kirche, die Frau Müller macht ihre Gebete. Nein, es ist jetzt das, dass der Herr Meier und die Frau Müller begreifen, es ist Jesus, der in mir lebt und Jesus ist es, der in mir beten will. Jesus ist es, der in mir leidet. Drum haben wir, begegnen uns auch diese Formulierungen in den Gebeten der Luisa. Jesus ist es, der in mir jetzt beten will, der arbeiten will, der leiden will. Das sollen wir uns auch bewusst machen, tagsüber, immer wieder, in unserem Alltag, dass nicht wir es sind, die beten, arbeiten, leiden. Nicht unser Herz ist es, das schlägt. Das ist eigentlich, in Wirklichkeit, ist es das Herz Jesu. Wir haben hier das schöne Bild vom barmherzigen Jesus. Es ist Jesus, der in uns lebt, der barmherzige Jesus, der in uns barmherzig sein will. Die Güte Gottes, die in uns gütig sein will. Gott, der in uns lieben will. Nicht wir mit unserer kleinen Liebe, sondern Gott, der in uns lebt, er will seine Liebe in uns fließen lassen. Und das geht nur, wenn wir den göttlichen Willen kennenlernen und in ihm leben. Und da ist eben dieser große Unterschied. Was früher war, das ist die menschliche Heiligkeit, wo ich das und das gemacht habe, ich gebetet habe, ich mich um die Tugenden bemüht habe. Und das neue Leben im göttlichen Willen ist das, wo Gott selber in mir, ich lasse Gott in mir alles über. Ich gebe ihm mein Herz, ich gebe ihm meine Hände, ich gebe ihm meine Gedanken. Und so ist er es, der in mir denkt, dessen Herz in mir schlägt, der in mir atmet. Weil ich alles, was von mir ist, ich hab's ja von ihm, ich gebe es ihm zurück. Es gehört ihm, es ist sein Leben. Wir sind sein Leib, wir sind sein Herz, wir sind sein Mund, wir sind seine Beine, seine Füße. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Auf jeden Fall, Luisa Picaretta war die Erste, die diese Art des Lebens in Gott offenbart bekam. Sie wurde gründlich darauf vorbereitet. Also Jesus hat zu ihr gesagt, bevor er ihr diese Gabe offenbaren konnte oder mitteilen konnte, musste sie den Gipfel der menschlichen Heiligkeit erreichen. Also er hat zu ihr sogar gesagt, in ihr hat er die menschliche Heiligkeit vollendet. Also nach seinen Worten müsste das bedeuten, dass Luisa eine höhere Heiligkeit hatte als je ein anderer Heiliger zuvor, als zum Beispiel Theresia von Avila. Luisa Picaretta hat die ganze menschliche Heiligkeit in sich konzentriert und vollendet. Nach den Schriften, die sie aufzeichnen musste, ist das so zu verstehen. Und das ist die Voraussetzung gewesen, um in den göttlichen Willen überhaupt eintreten zu können, dieser Gipfel der menschlichen Heiligkeit. Das klingt jetzt so hoch und so, dass wir uns denken, ja, wo stehe ich da? Und da kann ich euch aber gleich dazu sagen, es ist für uns alle. Sie hat uns die Tür geöffnet. Sie ist sicher die Erste und sie ist auch sicher jene, die keiner von uns überholen wird können, weil sie einfach diesen Auftrag hatte, die Aufgabe, als Erste diese Gabe zu empfangen und an die ganze Welt zu vermitteln. Sie ist also jene, die eine ganz außergewöhnliche Stellung vor Gott hat und auch es wird auch so bleiben. Da komme ich jetzt wieder auf diesen Ausdruck, das fällt mir jetzt ein. Jesus sagt ja, zu seiner Rechten ist seine Mutter, sie ist die Zweite im Reich des göttlichen Willens. Und im Reich des göttlichen Willens, die Dritte, ist Luisa Picaretta, sie ist zur Linken Jesu. Das klingt so, viele stoßen sich daran, Jesus ist der König im Reich, die Mutter Gottes, die Königin zu seiner Rechten, ist verständlich, ist klar. Aber zur Linken ist die Königstochter, Luisa Picaretta. Und das deshalb, weil sie einfach diese außergewöhnliche Aufgabe anvertraut bekommen hat. Das ist nicht, weil sie so großartig ist, sondern weil Gott ihr diese große Sendung anvertraut hat. Und die Sendung ist eben so groß und so wichtig, so bedeutungsvoll, so ehrenvoll, dass sie diesen linken Platz, diesen dritten Platz an der Seite Jesu einnehmen darf. Ich sage euch jetzt ein paar Eckdaten aus dem Leben der Luisa Picaretta. Es gibt ja schon viele Schriften, zum Beispiel, wo man über ihr Leben lesen kann. Zum Beispiel mein Band 5, Kommt und nehmt mein reichen Besitz. Da ist eine ausführliche Biografie von ihr enthalten, die umfasst circa 50 Seiten. Ihr Leben ist nach außen hin unauffällig gewesen, aber innerlich war es umso interessanter und ereignisreicher. Und da sieht man, wie Gott diese Seele von Kindheit an geführt hat durch größte Prüfungen, aber auch durch größte Gnaden, sie so weit gebracht hat, um diese Gabe in Empfang nehmen zu können. Und aus diesen Büchern, jetzt beziehe ich mich auf mein zweites Buch, ich will euch zur Quelle führen, Band 6, das ist mit dieser Quelle eindeutig leicht zu erkennen, da habe ich diese Daten auch geschrieben, also ein ganz kurzes ein Lebenszeugnis von ihr ist nur in diesem Band, im Band 6. Band 5 enthält es ziemlich umfangreich im Detail. Und aus ihrem Leben möchte ich nur jetzt erwähnen, die wichtigsten Punkte. Sie wurde geboren am 23. April 1865. Und dieser Tag ist in einer Weise auch vielsagend. Es war nämlich der sogenannte Weiße Sonntag damals. Seit Papst Johannes Paul II. Das Fest der göttlichen Barmherzigkeit eingeführt hat, müsste man rückblickend sagen, das ist eigentlich das Fest der göttlichen Barmherzigkeit damals schon gewesen, wenn man so sagen will. Also Gottes Barmherzigkeit und Liebe hat uns dieses Menschenkind geschenkt. Sie ist eine von 5 Töchtern eines Ehepaares aus Süditalien in Corato, in der Nähe von Pater Pio, also geografisch, glaube ich, 90 Kilometer auseinander. Und Luisa war, glaube ich, die 4. Sie ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, hat von ihrer Mutter die Klöppelstickerei gelernt und sie lebte dann auch davon. Sie hat angefertigt Altartücher, zum Beispiel also kirchliche Wäsche, Kirchenwäsche, Alben. Und was ich weiß, ist, hat sie nur wenig verlangt dafür. Es ist etwas, eine teure, eine sehr aufwendige Arbeit, Klöppelstickerei anzufertigen. Aber sie hat gerade so viel verlangt, damit sie leben konnte. Und für Luisa war es einfach zu leben, weil sie brauchte keine Nahrung. Sie war im Bett, sie brauchte also keine Kleidung. Was sie brauchte, war die Miete für ihre 2 kleinen Zimmer. Und das hat sie hereingebracht, leicht mit ihrer Arbeit. Mit 9 Jahren, das war genau auf denselben Tag, 23. April 1874, hat sie an ihrem Geburtstag eben ihre Erstkommunion empfangen und die Firmung. Das war damals gleich in einem. Und an diesem Tag hat sie begonnen, die Stimme Jesu zu hören in ihrem Innern. Es ist auch auffällig, viele Begnadete, die Jesus sehen und hören, es fängt meistens mit der Stimme an. Sie hören zuerst die Stimme und nach einigen Jahren kommt bei vielen dann auch die Vision. Also die Audition hat begonnen zur Erstkommunion mit 9 Jahren. Mit 13 Jahren, das war 1878, hatte sie die erste Vision Jesu. Und das ist vielen von euch vielleicht auch bekannt, wo sie meditierte. Sie war ja eigentlich immer in Betrachtung der Geheimnisse Gottes, schon in diesem frühen Alter. Sie war bei der Handarbeit irgendwo oben im ersten Stock. Die Geschwister und die Mutter, da hat sich's unten abgespielt. Aber sie war in der Stille. Sie hat die Zurückgezogenheit gesucht. Immer geführt von Jesus. Er hat sie geschult, geformt. Sie war zurückgezogen im ersten Stock und hat meditiert. Und dann hat sie auf einen inneren Drang hin, sie hörte ein Geschrei von draußen, von der Straße. Und dann ging sie auf den Balkon und sie hat eine Menschenmenge gesehen. Jesus in der Mitte, er trug das Kreuz, beschimpft, misshandelt in entsetzlicher Weise. Und Luisa ist, sie war so erschüttert, sie hätte ihn da herausreißen wollen aus dieser Meute. Aber sie sah keine Möglichkeit. Und er hat zu ihr aufgeschaut auf den Balkon hinauf und hat nur gesagt, Seele, hilf mir. Und von da an war in ihr ein ungeheures Verlangen nach Leiden. Ihr ist es auch so gegangen wie uns, das Widerstreben vor dem Leiden. Aber wie sie das gesehen hat, da war sie so entflammt, da war es für sie ein Bedürfnis zu leiden, um mit Jesus zu leiden. Mit 16 Jahren, das war 1881, hat sie diesen Zustand, den sie dann bis zu ihrem Lebensende beibehalten hat, als Opferseele angenommen. Das heißt, Opferseele ist eigentlich jede Seele, die im göttlichen Willen lebt. Bei ihr war es aber in besonderer Weise, weil sie ja die Leiden Jesu wirklich die Kreuzigung geteilt hat. Sie war ständig in einem Leidenszustand. Und das hat begonnen mit 16 Jahren. Von da an war sie zeitweise ans Bett gefesselt. Und man liest auch in der Biografie, das ist im Band 5 enthalten, wie sie mit Jesus gerungen hat, diesen Leidenszustand anzunehmen, weil er mit vielen Details verbunden war, Unannehmlichkeiten. Zum Beispiel, sie ist in eine Art Todeszustand verfallen während der Nacht und es war notwendig, dass ein Priester kommt in der Früh, um ihren ganzen Körper zu segnen, mit dem Kreuzzeichen zu bezeichnen. Dann erlangte sie praktisch das leibliche Leben wieder, die Beweglichkeit. Und diese Abhängigkeit vom Priester, das war für sie ihr Leben lang ein ganz großes Kreuz. Dass da jemand kommen muss und das machen muss, also dass sie andere Leute bemühen muss, dass andere ihretwegen Opfer bringen müssen, das war ihr immer schwer. Das ist bei vielen oder bei allen, die Pflege brauchen, ist es ja auch so. Wer ist gerne in so einer Lage, dass er angewiesen ist darauf, dass andere ihm alles machen? Das war bei ihr genauso. Mit 17 Jahren hat sie die Weihnachtsnovene verfasst. Die hat sie dann für den Rest ihres Lebens jedes Jahr gehalten. Das heißt, 9 Tage hindurch, den ganzen Tag in Betrachtung eines Geheimnisses, in Vorbereitung im Hinblick auf Weihnachten. Diese Weihnachtsnovene ist auch enthalten im Band 8 über die Mutter Gottes. Band 8 enthält die 31 Tage, die Lehren der Himmelskönigin für den Monat Mai. Es ist die Hilfe, um ins Reich des göttlichen Willens hineinzukommen. Auch eine Lebensbeschreibung von Maria eigentlich, die sehr, also ich finde sie sehr ansprechend, weil man kriegt einen Einblick, wie Maria im göttlichen Willen gelebt hat. Die sehr anspornend auch ist, weil sie möchte uns auf einen Punkt bringen, auf eine Höhe bringen, die für uns, die wir nicht einmal uns ausdenken könnten. Wir würden gar nicht wagen, das zu denken, wohin Maria uns bringen will. Weil sie sagt da auch von Punkten, wo wir, das sagen wir, das ist menschlich, das können wir nicht überwinden. Sie möchte uns so weit bringen, die Mutter Gottes, dass wir alle unheiligen Gedanken, alle unheiligen Gefühle verlieren. Aber im Alltag, wir sehen ja, wie viele solche unheiligen Gedanken und Gefühle wir haben. Ohne Ausnahme, also mir geht's genauso. Und dann ist man wieder ja fast entmutigt. Und die Mutter Gottes will uns mit ihrem Buch auf eine, also nicht nur ins Reich des göttlichen Willens führen. Im Reich des göttlichen Willens haben wir nämlich immer noch menschliche Schwächen. Kommt vielleicht auch noch später. Und sie möchte uns so weit bringen, dass wir alles, was nicht heilig, was nicht rein ist, loswerden. Das ist unvorstellbar für uns Menschen. Und doch sagt sie, das ist für uns hier auf Erden. Also in diesem Buch der Mutter Gottes ist die Weihnachtsnovene enthalten und auch die Rundgänge. Also da ist viel drin für unser Gebetsleben. Ja, Luisa hat, um ihr Leben fortzusetzen, 4 Vermählungen empfangen. Wir kennen von früher her die geistliche Vermählung, die Heiligen, die große Theresia von Avila, Johannes vom Kreuz und andere haben mit Jesus diese geistliche Vermählung empfangen dürfen. Das ist der Gipfel der menschlichen Heiligkeit. Und da hat es aufgehört sozusagen. Das war der Gipfel. Und jetzt ist bei Luisa aber der Weg weitergegangen. Jesus hat hier eine Tür aufgemacht und sie hat 3 weitere Vermählungen empfangen. Die nächste, also die geistliche Vermählung war am 7. September 1889, so sagt Vater Joseph Januzzi. Viele sagen auch 8. September, da will ich jetzt auch nicht streiten. Also um diese Tage herum. Und 1 Jahr später, nicht ganz ein Jahr später, hat sie dann eine weitere Vermählung empfangen, was völlig neu ist, was vorher niemand kennengelernt hat. Das ist die Vermählung mit dem göttlichen Willen. Das ist die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Das war 1888 war bei Luisa die geistliche Vermählung. 16. Oktober 1888 und 7. September 1889, also 11 Monate später, war diese Vermählung mit dem göttlichen Willen. Das ist die Inbesitznahme der Gabe des Lebens im göttlichen Willen, was bei Luisa eben zum ersten Mal geschehen ist. Und Jesus nennt diese Vermählung die Vermählung im Himmel. Die erste nennt er zum Unterschied die Vermählung mit Jesus auf Erden. Die mystische Vermählung ist sozusagen eben ein Symbol für die menschliche Heiligkeit. Die Heiligkeit, die auf Erden gelebt wird, die Menschen leben. Die Vermählung im Himmel ist die Vermählung mit dem göttlichen Willen. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass hier das Leben des Himmels beginnt. Das Leben der Seligen, das Leben der Ewigkeit. Wir treten in Gott ein, in diesen einen ewigen Akt, da haben wir es nur mehr mit der Ewigkeit zu tun, im göttlichen Willen. Und das ist das wunderbar Neue und das ist genau der Punkt, wo wir uns so schwer tun. Weil im menschlichen Willen, die menschliche Heiligkeit, das ist alles fassbar. Das sind die Tugenden, das sind die Sakramente, da weiß man, was man zu tun hat, zu beten, die Heilige Messe zu besuchen, zur Beichte zu gehen. Das ist ganz leicht. Und Jesus hat auch nicht viel predigen müssen. Er hat das in 3 Jahren hat er das unter die Leute gebracht und hat dann die Apostel beauftragt, so ganz salopp gesagt, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verkünden. Das ist relativ einfach. Es ist alles schön gegliedert und abgegrenzt und überschaubar, kann man so mal sagen. Fürs Erste. Es ist natürlich ein Potenzial enthalten, das grenzenlos ist im Evangelium, in der Verkündigung Jesu, aber fürs Erste, es ist leicht zu vermitteln im Vergleich zum göttlichen Willen, weil der göttliche Wille ist Gott selbst, das ist sein innergöttliches Leben. Das innergöttliche Leben, das ist ewig, das ist ohne Anfang, ohne Ende, es kennt keine Grenzen. Und wo soll man da anfangen, wo soll man da aufhören? Wenn es keinen Anfang und kein Ende gibt, dann wird es einfach schwierig, das zu erzählen, weil begreiflich zu machen, weil unser Denken, es ist abgestimmt auf Definition, auf Begrenzung, Begriffserklärungen. Wir wollen etwas fassen, wir wollen was verstehen, durchdringen. Und der göttliche Wille ist nicht, er entzieht sich. Also man kann schon etwas verstehen, aber es ist immer weit, weit mehr, als wir verstehen. Aber vielleicht machen wir Pause. Mit einem Lied, bitte. Ich merke, es ist einfach sehr konzentriert, gell? Also ich will euch nicht überfordern.
Nummer 327.
Euch die erste Kostprobe vom Leben im göttlichen Willen geben möchte. Und das ist etwas ganz, ganz Einfaches. Es ist nämlich die erste Predigt Jesu, als er im Alter von 3 Jahren in Ägypten den Kindern predigte. Und ich glaube, dass jeder verstehen kann, ich habe mir gedacht, das will ich euch erzählen, weil es ist in der Essenz das, was wir brauchen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und das ist sowas von einfach. Im Grunde genommen ist es sowas von einfach. Wenn ich euch jetzt da drumherum erzähle, das ist dann im Detail die ganze Fülle, die Aspekte, die Sichtweisen. Aber im Grunde genommen ist das Leben im göttlichen Willen etwas ganz, ganz Einfaches. Das können 3-jährige Kinder verstehen. Ja, noch einmal kurz zur Luisa. Sie hat also die erste Vermählung, die geistliche Vermählung empfangen. Die zweite Vermählung war dann die Vermählung mit dem göttlichen Willen. Jesus nennt dies auch die Vermählung mit dem dritten Fiat. Er sagt nämlich, er unterscheidet 3 Fiat. Das erste Fiat der Schöpfung, das Werk der Schöpfung. Das zweite Fiat der Erlösung, das mit Jesus begonnen hat. Und das dritte Fiat ist das Fiat der Heiligung. Hier geht es darum, dass das Werk der Erlösung, das noch nicht die Fülle ist, dass es zur vollen Entfaltung kommt in den Menschen. Das ist das Fiat der Heiligung. Das bedeutet, sage ich kurz, dass man versteht, es ist einfach die volle Entfaltung der Taufgnade. Was wir in der Taufe geschenkt bekommen haben als kleines Kind, wo wir noch nichts verstanden haben, das Gnadenleben Gottes in unserer Seele entfaltet sich, sollte sich entfalten durch unser Mitwirken mit dem Heiligen Geist bis zur ganzen Fülle. Und diese Fülle wird uns zuteil in dieser Gabe, Leben im göttlichen Willen. Das ist die volle Entfaltung der Taufgnade. Das bedeutet, was wir beten im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Die Taufe ist ja die Vergöttlichung des Menschen, sagen schon die Kirchenväter. Es ist die Vergöttlichung des Menschen, das heißt das Leben Jesu Christi, der Gott und Mensch ist, in uns. Und das bedeutet, der gefallene Mensch kehrt zurück in den Stand des unschuldigen Adam. Das ist die volle Erlösung, die Fülle der Taufgnade, sozusagen 100% der Taufgnade, wenn der Mensch das erreicht. Das ist der Punkt, wo ich die Gabe des Lebens im göttlichen Willen in Besitz nehme. Das ist der Punkt, wo der Mensch frei wird vom Bösen, von den bösen Neigungen. Und darum, das ist der Gipfel, wo die Luisa hin musste, an diesen höchsten Punkt. Vollendung der menschlichen Heiligkeit. Frei werden von den bösen Neigungen. Das öffnet die Tür, um die Gabe in Besitz zu nehmen. Ja, aber noch einmal zurück. Es gibt dann die dritte Vermählung. Die Vermählung am Kreuz. Und meiner Annahme nach glaube ich, dass das auch bald geschehen ist, nachdem Luisa mit dem göttlichen Willen vermählt wurde, wurde sie bald darauf mit dem Kreuz vermählt. Aus dem Grund glaube ich bald, weil es ist das Kreuz, das diese Vermählung stabil macht. Die Teilnahme, die Vereinigung mit Jesus am Kreuz. Jesus sagt irgendwo, die Inkarnation, das Kreuz bildet die Inkarnation Jesu in der Seele. Also Gott wird mit der Seele so verschmolzen, so vereint, ganz ähnlich wie es bei Jesus selber der Fall war. Wir sind nicht Gott, wir werden auch nicht Gott. Aber diese Einheit, die ist so unauflöslich, dass man von einer Inkarnation reden kann, sagt Jesus bei der Luisa. Es ist eine solche Verschmelzung. Und das Kreuz gewährleistet, es bildet diese Verschmelzung, diese Inkarnation. Und deshalb sind wir auch Opferseelen. im göttlichen Willen. Das braucht uns nicht zu erschrecken, weil das Leiden wird mit so viel Freude durchtränkt, dass es einer Seele, je mehr sie im göttlichen Willen lebt, auch immer mehr so ergeht wie Jesus und Maria. Sie schwammen immer im Meer der Glückseligkeit, des Friedens, sogar während der Passion. Bei Jesus war das immer so, dass die schwersten Leiden nie seine Glückseligkeit, die er im Innern hatte, ganz absorbieren konnten. Das ist unbegreiflich. Aber das ist eben das Leben Gottes, das Leben des göttlichen Willens, das uns so glücklich macht. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ja. Und diese vierte Vermählung, um nicht zu vergessen, das war dann 11 Jahre nach Empfang der Gabe am 16. November 1900. Diese vierte Vermählung bedeutet, dass Luisa so fest im göttlichen Willen lebte von da an, dass sie nicht mehr aus dem Zentrum des göttlichen Willens herausgegangen ist. Also das Eingehen, dass sie machte sich fest im Zentrum des göttlichen Willens. Das bedeutet jetzt so, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, dann kehren wir zurück an unseren Ursprung, in dem wir von Gott erschaffen wurden. Das heißt, in unser Nichts. Im Augenblick, als wir von Gott erschaffen wurden, kamen wir aus dem Nichts. Das ist unser Ursprung. Da werden wir erschaffen und Gott schenkt uns alles. Gott ist alles in uns. Er ist unser Leben. Und an diesen Punkt kehren wir zurück, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen. In unser Nichts. Und Luisa ist sozusagen, als sie im Zentrum sich festmachte, von da an in ihrem Nichts geblieben. Sie hat nichts Menschliches mehr, sie wollte nichts mehr für sich sein, sie wurde nicht mehr abgelenkt vom göttlichen Willen. Das heißt dann oft, sie folgte dem Flug des Fiat, sie folgte seinen Akten. Sie war immer aufmerksam auf Gott, sie hat sich nicht mehr auf Beunruhigungen und Menschlichkeiten und dies und das eingelassen. Sie hat sich nicht mehr ablenken lassen. Sie war so versenkt in Gott, dass sie immer in ihm bleiben konnte. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Sie hat nachher auch noch ein paar so Abschweifungen gemacht, aber das waren Kleinigkeiten und es war selten relativ. Sie war so versenkt. Sie folgte immer seinen Akten, heißt es. Und jedenfalls, sie starb dann im Alter von 82 Jahren 1947 nach einer kurzen Lungenentzündung. Und da heißt es auch irgendwo, kann ich mich erinnern, Jesus fragte sie, an welcher Krankheit oder auf welche Weise sie sterben möchte. Sie hat sich die Lungenentzündung ausgesucht. Eine kurze, schwere Lungenentzündung, das war übrigens die einzige Erkrankung während ihres ganzen Lebens. Und das ist auch ein Bild oder ein Zeichen, eine Frucht des Lebens im göttlichen Willen. Es gibt die Verheißung, wenn das Reich des göttlichen Willens auf Erden kommt, wird es keine Krankheiten mehr geben bei denen, die in ihm leben. Weil es mit einem Schlag alle Übel zerstört. Also ich glaube, bei uns geht das eher sukzessive. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall im Reich, wenn das Reich kommt, da gibt es Aussagen Jesu, wo er sagt, mit einem Schlag werden alle Übel aufhören, wie durch Zauber. Das heißt, die Übel der Seele und des Leibes. Er bezeichnet das auch die Krankheiten der Seele und des Leibes. Das ist auch für uns wunderbar. Und Luisa hat das ganz ähnlich erfahren dürfen. Sie ist gestorben an einer kurzen Erkrankung, aber das war die einzige. 1994 wurde ihr Seligsprechungsprozess eröffnet in der Diözese Trani, in ihrer Heimat, Erzdiözese Trani. Und sie hat den Titel Dienerin Gottes erhalten. Dieser Prozess wurde dann abgeschlossen auf diözesaner Ebene 2005 am Christkönigsfest. Der Seligsprechungsprozess wurde begonnen am Christkönigsfest 1994 und wurde im Jahr 2005 dann übertragen in den Vatikan. Seither läuft diese Untersuchung weiter im Vatikan. Ist noch im Gange. Man weiß jetzt nicht, wie lange es noch dauert. Also heuer im Mai habe ich von einem Pilger gehört, der in Corato gewesen war, im Mai, ganz kurz bevor ich in Bamberg den Vortrag halten durfte, der gesagt hat, zwei Frauen, die das Haus dort betreuen, wo Luisa gewohnt hat, diese zwei Frauen haben gemeint, das wird sicher noch 2-3 Jahre dauern. oder noch länger, bis der Prozess abgeschlossen ist. Die Gründe kenne ich jetzt nicht. Jedenfalls wurden ihre Schriften untersucht von zwei Theologen, mindestens von zwei. Jeder für sich hat alles durchgesehen und gesagt, es ist nichts gegen den Glauben und nichts gegen die Moral. Also so viel ist auch schon klar und tröstlich oder für uns eine Sicherheit, dass wir wissen, es ist nicht bedenklich. Und Vater Joseph Iannuzzi hat eine Dissertation verfasst, 2012 an der Gregoriana in Rom. Diese Dissertation ist natürlich auch mit kirchlicher Anerkennung versehen und es sind mindestens 24 Bischöfe, die schon ihre, ich weiß jetzt nicht, wie man sagt, Imprimatur oder ihre, also ja, ihr Nihil Obstat gegeben haben, also auch das Befürworten, diese Lehre, diese sogenannte neue Lehre, die da der Himmel geschenkt hat. Ja, ich komme jetzt zur ersten Predigt vom Jesuskind. Diese Predigt haben wir überliefert sozusagen bekommen aus dem Band, das ist hier, ich glaube aus einem der letzten Bände auf jeden Fall, 1938. Es ist Band 35, soweit ich mich jetzt erinnere. Die letzten Bände sind überhaupt wunderschön, die sind so reich. Es ist gut, wenn man mit den ersten anfängt, da werden die Grundlagen gelegt. Wir tun uns am leichtesten, wenn wir Band 1 anfangen vom Buch des Himmels und durchgehend aufsteigen. Weil es ist zuerst einmal das Fundament der menschlichen Heiligkeit, die Tugenden. So fängt Jesus bei der Luisa auch an. Er legt einmal das Fundament und dann fängt er ganz langsam an mit der Lehre vom göttlichen Willen. Und bei der Luisa war auch das Interessante, sie hat die Gabe 1889 empfangen, aber so richtig diese Diktate hat sie erst 1914 bekommen. Also sind da 25 Jahre vergangen. Sie lebte schon 25 Jahre im göttlichen Willen, ehe Jesus ihr dann diese Diktate gegeben hat. Also er tut zuerst, er handelt zuerst und dann, wenn er sieht, dass sie sich gefestigt hat, dann hat er angefangen, ihr das zu erklären. Ist auch interessant. Und wir sehen jetzt auch, sie lebte schon so lang darin, sie hat die Gabe in Besitz genommen schon so lang. Sie lebte im Zentrum des göttlichen Willens. Und dann erst hat er sie erklärt. Dann war sie sicher erst auch innerlich so weit. Und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir uns schwer tun. Wenn wir, ja, wir lernen die Gabe, bei uns ist ja umgekehrt, wir lernen die Gabe durch die Schriften kennen. Und dann muss erst in uns langsam alles die Fassungskraft wachsen. Aber jetzt zur Predigt. 10. Jänner 1938. Jesus erzählt ihr, sie war wieder bei ihren Betrachtungen, sie folgte den Akten Jesu, also seinem Leben, seinen Handlungen. Das himmlische Kind hat sie betrachtet, als es in Ägypten war. Und die Akte, das ist nämlich auch, dass wir ein bisschen verstehen, wir haben es jetzt nicht mehr mit diesen bloß menschlichen Handlungen zu tun, sondern mit den Akten im göttlichen Willen. Die menschliche Seite ist die, dass wir eins nach dem anderen tun. Ein Herzschlag folgt dem anderen, ein Schritt folgt dem anderen. Das fängt an und hört auf und das nächste fängt an und hört wieder auf. Und ich spreche Worte, das eins nach dem anderen, das fängt an, das hört auf. Und das ist unser zeitliches, unser menschliches Leben. Aber wenn wir jetzt in göttlichen Willen leben, dann treten wir ein in das Leben der Gottheit, in das ewige Leben. Da ist alles plötzlich ewig. Da werden jetzt unsere Schritte ewig, unsere Herzschläge. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Herzschlag nach dem anderen, wenn einer dem anderen folgt, auf der menschlichen Seite, vergehen die gehen vorüber. Aber im göttlichen Willen vergehen sie nicht, da bleiben sie im Akt. Ewig heißt immer ewig, das ewige Jetzt, immer ewig im Akt, das hört nicht mehr auf. Also machen wir einen Schritt, einen Herzschlag nach dem anderen, es kommt einer nach dem anderen dazu, der erste fängt an und bleibt im Akt, der nächste fängt an und bleibt im Akt und so weiter. Die Schritte, die Worte, die Herzschläge, alles bleibt im Akt. Und diesen Akten folgte die Luisa bei ihren Rundgängen. Das ist auch so. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Da braucht man Zeit, dass man da ein bisschen etwas damit anfangen können. Aber dass wir wissen, im göttlichen Willen haben wir es nur mehr mit den Akten zu tun. Oder sagen wir so, wir haben die menschliche Seite, aber jetzt kommt das Göttliche hinzu. Wir erwerben göttliche Leben. Es sind alles göttliche Leben. Jeder Herzschlag ist ein göttliches Leben, weil es ewig ist, weil Gott in ihm ist. Gott ist ewig. Niemand außer ihm ist ewig. Jetzt tritt das göttliche Leben ein in unsere Herzschläge und der bleibt ewig im Akt, der Herzschlag. Und jeder Schritt bleibt ewig im Akt. Und so hat sie dem himmlischen Kind gefolgt. Und diese Schritte, wenn die ewig im Akt sind, sein Weinen, seine Tränen, seine kleinen Handlungen, seine kleinen Hilfsdienste an der Mutter, wenn das ewig im Akt ist, dann können wir jetzt eintreten, das ist im Akt, das ist da, das ist aktiv, in Bewegung, das lebt. Und die Luisa hat sich eben nicht erinnert an etwas, das vergangen war, schon vor 2000 Jahren passiert ist, und sie denkt jetzt daran zurück, wie das Jesuskind damals gelebt hat, sondern sie tritt jetzt ein in diesen Akt, der jetzt im Akt ist. Also in seine Tränen, in seine Blicke, in seine Schritte, in seine Spaziergänge, wenn er Blumen pflückt und die dann der Mama bringt. Das ist alles im Akt. Mit diesen Akten hat es es zu tun und haben wir es zu tun. Und da ist es dann auch so, Jesus ist Gegenwart. Sein Leben, seine Handlungen, diese Akte sind alle Gegenwart im Akt. Und so ja, ist es fast kein Wunder, dass er sich dann ihr mitteilt. Sie hat ihn da betrachtet und begleitet, seine Akte, die da alle leben, im Akt sind, in Bewegung und wirksam. Dann hat er ihr erklärt. Sie dachte gerade an seine Kindheit in Ägypten. Dann hat er etwas erzählt von seinem Leben damals. Nun, du musst wissen, dass meine Verbannung, das war ja eine Flucht, meine Verbannung in Ägypten, nicht ohne Eroberungen war. Eroberungen, damit meint er die Seelen. Und er meint Kinderseelen, Kinder von so 3, 4 Jahren. Als ich das Alter von etwa 3 Jahren erreichte, hörte ich aus unserer kleinen Hütte, sie haben in einer armen kleinen Hütte gelebt, und er hat da draußen, also er war drinnen und hat draußen die Jungs spielen gehört auf der Straße. Kann man sich vorstellen, dass das nicht so leise war. Also er hat die gut gehört. Er hat sie mitten auf der Straße schreien gehört. Und ich, klein wie ich war, ging in ihre Mitte hinaus, erzählt er da. Und als sie mich sahen, liefen sie herbei und umgaben mich. Und sie wetteiferten, wer sich mir mehr nähern konnte. Also die haben wahrscheinlich gerangelt. Die Jungs, die sind ja nicht so zart wie die Mädchen, die machen gleich mit Ellbogen, haben sie gerangelt. Denn meine Schönheit war derart, der Zauber meines Blickes, die Lieblichkeit meiner Stimme, dass sie sich hingerissen fühlten, mich zu lieben. So kleine Kinderseelen, die sind ja voll noch ansprechbar auf die Liebe, auf Zuwendung, Zärtlichkeit, auf alles, was heilig und schön ist. Und deshalb mengten sie sich um mich und liebten mich so sehr, dass sie sich nicht von mir zu lösen vermochten. Und jetzt macht er seine Eroberung in der Form, dass er ihnen seine erste Predigt gehalten hat. Also das Jesuskind hat nicht erst im Erwachsenenalter gepredigt, sondern schon im Alter von 3 Jahren hat er dieses Amt zum ersten Mal ausgeübt. Und er hat nämlich ihnen etwas geben wollen, das nicht nur zeitlich das Glück bringt, sondern in Zeit und Ewigkeit. Er wollte ihre Seelen dem Vater bringen. Und er war von der göttlichen Weisheit erfüllt natürlich. Er hat gewusst, ich passte mich ihrer kleinen Fassungskraft an. Umso mehr, als sie die Unschuld besaßen und mich leicht verstehen konnten. Also die Unschuld lässt, die macht es uns möglich, Gott leicht zu verstehen. Und so sagt er. Zu ihnen hat er gesagt, jetzt erzählt er ihnen, was er damals gesagt, also zu Luisa erzählt er, was er zu den Kindern damals sagte. Meine Kinder, hört mir zu. Ich liebe euch sehr und ich will euch eurem Ursprung, also ich will euch euren Ursprung bekannt machen. Schaut zum Himmel, dort oben habt ihr einen himmlischen Vater, der euch sehr liebt. Doch er liebt euch so sehr, dass er nicht zufrieden ist, damit euer Vater im Himmel zu sein, Um euch zu führen, hat er eine Sonne für euch geschaffen. Also jetzt fängt er an, die Schöpfung. Ein Meer, eine blühende Erde und all das, um euch glücklich zu machen. Also er sagt den Kindern, ihr habt einen Papa im Himmel und alles, was ihr da seht, den Himmel, die Sonne, die schöne Erde, das hat er alles gemacht, um euch glücklich zu machen. Aber er liebt euch mit einer übermäßigen Liebe. Er wollte in eure Herzen herabsteigen und seinen Palast in der Tiefe eurer Seele bilden. Und das ist eigentlich der göttliche Wille. Der Mensch ist geschaffen, um ein Palast zu sein für Gott. Ein Palast, in dem Gott residiert. Doch um was? Ja, er machte sich zum lieblichen Gefangenen eines jeden von euch. Also den Kindern hat er gesagt, ihr seid sein Palast, ihr seid der Palast von meinem himmlischen Vater. Und er selber hat sich zum Gefangenen eines jeden von euch gemacht, in eurem Innern. Er wohnt in euch. Doch um was zu tun? Um euren Herzschlag Leben zu geben, dem Atem und der Bewegung. Also da haben wir das, was ich vorher erwähnt habe. Gott ist es, der in uns lebt. Nicht ich bin's. Nicht die Frau Meier und der Herr Müller. Gott lebt in mir. Es ist sein Herzschlag, er lebt in mir, er atmet in mir, sein Herz schlägt in mir. So geht er, wenn ihr geht, in euren Schritten, bewegt sich in euren Händen, spricht in eurer Stimme. Das ist eigentlich der Grund, die Quintessenz, die ganze Essenz, um den göttlichen Willen verstehen zu können, dass Gott in uns lebt und in uns wirkt. Und während er geht, bewegt ihr euch. Also ich meine, ich gehe, ich stehe auf, ich mache das und das. Er geht. Und während er das tut, bewege ich mich. Also das müssen wir auch einmal. Er tut es und ich bewege mich mit ihm. Ich laufe mit ihm. Denn er liebt euch so sehr, dass er euch bald umarmt und bald drückt. Und er gibt euch heimliche Küsse und Umarmungen. Wie viele davon gibt euch nicht dieser euer himmlischer Vater? Er lebt in uns. Er atmet in uns. Er umarmt uns, er küsst uns und er sagt uns, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich so lieb. Und da wird er nicht müde, das wird ihm nicht langweilig. Er hat uns immer lieb. Er ist in uns und sagt uns und umarmt uns, küsst uns. Also, wenn wir sagen, manche sind da nicht so auf Zärtlichkeiten, aber Jesus ist da sehr, sehr, er ist voller Zärtlichkeit. Er liebt es, uns zu umarmen und zu küssen. Allein das, wenn wir mit unseren Kleinen so umgehen, ja, welche Freude hat man da nicht daran? Die Kleinen genießen das. Und Jesus macht das, wenn wir auch 60 Jahre alt sind und 70, er macht das immer. Er hat das immer gemacht. Und er macht es, solange es uns gibt auf der Erde. Und ihr habt seine väterliche Umarmung nicht erwidert, weil ihr unaufmerksam seid. Und ihr habt euren Kuss nicht dem seinigen begegnen lassen, also ihr habt ihm nicht den Austausch gegeben. Und er hat gelitten, weil seine Kinder ihn weder umarmt noch geküsst haben. Ja, sie haben es nicht gewusst. Sie haben es sicher nicht gewusst. Aber wenn wir das wissen jetzt, wie nahe uns Gott ist, dass er in uns lebt, dass er unser Herzschlag und unsere Bewegung ist, dass er uns ständig umarmt und liebkost und sagt, ich hab dich lieb, dann können wir das innerlich ja erwidern. Das ist es auch genau, was er will. Nun, meine lieben Kinder, wollt ihr wissen, was dieser himmlische Vater von euch will? Er will in euch erkannt werden. Also das ist das Erste, weil wenn wir es wissen, dann können wir es ihm zurückgeben. Wenn wir nichts wissen, geht nichts. Wir wissen es nicht, wir tun es nicht. Wir ahnen ja gar nicht. Also das Erste, was er will, ist, dass er in uns erkannt werden will. Dass er seinen Sitz im Mittelpunkt eurer Seele hat. Seinen Sitz im Mittelpunkt unserer Seele, das könnte man auch übersetzen mit Zentrum der Seele, oder das ist das Zentrum unseres menschlichen Willens. Da, genau da wohnt Gott. Und da will er, dass wir zurückkehren in unser Zentrum. Gott wohnt in unserem Zentrum, in unserer Mitte. Und je mehr wir in unsere Mitte zurückkehren, das heißt dahin, wo Gott wohnt in uns, umso mehr werden wir auch in Gott zurückkehren. Das heißt in sein Zentrum, in das Zentrum des göttlichen Willens. Das ist immer spiegelgleich. Mein Zentrum, je näher ich meinem Zentrum komme, umso mehr komme ich dem Zentrum des göttlichen Willens nahe. Und da er euch alles gibt, und es gibt gar nichts, was er euch nicht gibt, will er eure Liebe in allem, was ihr tut. Also er will, ja, er gibt uns alles, jetzt will er auch unsere Liebe in allem, was wir tun. In unseren Herzschlägen, Schritten, Atemzügen, Worten, Gedanken. Alles ist Liebe. Er sagt irgendwo, ich bin ein einziger Komplex oder ein Gebilde, das einzig aus Liebe besteht. Meine Gedanken, Worte, Schritte, Gefühle, ist alles Liebe. Nur Liebe. Und das müssen wir mal verstehen, das müssen wir überhaupt einmal erkennen. Und so ruft der kleine Jesus die kleinen Jungs auf, liebt ihn. Lasst die Liebe zu ihm nie aus eurem kleinen Herzen herausgehen. Von euren Lippen, von euren Werken, von allem. Da denkt man an das Schma Israel, Deuteronomium 6, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allen deinen Gedanken. Das ist der Punkt. Also das ist diese Essenz der Liebe und das ist eigentlich die Essenz des göttlichen Willens. Dass Gott uns immer liebt und dass er auch natürlich von uns das Gleiche erwartet. Er will diese Antwort der Liebe, diesen Austausch der Liebe, also immer zu lieben und immer geliebt zu werden. Immer diesen Austausch. Und dann sagt Jesus, niemand kann euch lieben, wie er euch liebt, also mein himmlischer Vater. Dann erklärt er eben, ihr habt einen irdischen Vater. Aber wie anders ist diese Liebe von eurem irdischen Vater? Der ist nicht dabei, wenn ihr hinfallt und euch wehtut und von vielen Sachen, er weiß ja nichts, nicht einmal was davon. Wenn das kleine Kind jetzt spielt und sich beim Spielen die Knie verletzt, der Papa, der ist irgendwo in der Arbeit, er weiß ja nicht einmal was davon, dass sich das Kind jetzt wehgetan hat. Aber der himmlische Vater, der im Kind ist, der sich im Kind bewegt, er weiß alles, er ist über alles auf dem Laufenden und sagt ihm immer, ich hab dich lieb. Der irdische Vater kann das ja gar nicht. Und da sehe ich auch irgendwo die Heilung. Alle von uns, wir haben alle diese seelischen Verletzungen und suchen Heilung und innere Heilung, wie es jetzt immer heißt. Das ist eigentlich, da ist die Quelle der Heilung. Das ist der göttliche Wille, dass wir überhaupt einmal wissen, Gott, der Vater, die heiligste Dreifaltigkeit. Gott lebt in uns, in jedem Herzschlag, in jedem Atemzug sagt er mir, ich liebe dich. Und er will meine Gegenliebe. Es ist ein ständiger Austausch von Liebe und Gegenliebe. Also wie zwei Verliebte, ständig, Tag und Nacht und sogar durch die Schöpfung. Er liebt mich durch die Sonne, durch den Wind, den ich spüre auf der Haut, der mich zärtlich berührt, die Luft, die ich einatme. Auch durch diese Geschöpfe sagt er mir ständig, ich liebe dich, durch das Essen, durch das Trinken, ich liebe dich. Und wir sollen ihn auch durch die Schöpfung lieben. Und das sind die Rundgänge. Wenn wir die Rundgänge halten, ich liebe dich in der Sonne, im Mond, in den Sternen, im Wind, in der Luft, dann gebe ich Gott die Liebe zurück. Er sagt ständig zu mir, ich liebe dich in der Sonne, in jedem Lichtstrahl der Sonne. Und in den Rundgängen geben wir etwas davon ihm zurück. Das ist der Sinn der Rundgänge, dass wir ihm die Liebe zurückgeben. In allem, was er erschaffen hat. Also nicht nur in meinem eigenen Körper, in meinen Herzschlägen, Schritten, Atemzügen oder auch in allen Menschen, sondern sogar in Sonne, Mond und Sternen, im Grashalm, im Vöglein und sogar in den Engeln und Heiligen. Weil ja, diese Geschöpfe, sie sind alle im göttlichen Willen. Sie sind erschaffen von Gott. Und diese Geschöpfe, also durch diese Geschöpfe liebt Gott ja mich. Er liebt mich durch meinen Schutzengel, durch alle heiligen Engel, durch alle Heiligen. Und so will er auch, dass ich ihn durch diese Engel und Heiligen liebe und ihm sage, lieber Gott, ich liebe dich in allen Engelchören, ich liebe dich in meinem Schutzengel, ich liebe dich im heiligen Namenspatron, den ich habe. Weil es alles Liebe ist. Und so hat er diese Kinder entflammt. Also ich entflammte mich mehr und sagte zu ihnen, gebt mir euer Wort, dass ihr ihn immer, immer lieben werdet. Sagt zusammen mit mir, wir lieben dich, unser Vater, der du im Himmel bist. Wir lieben dich, unser Vater, der du in unseren Herzen wohnst. Also er ist im Himmel, aber nicht nur im Himmel, er wohnt in unserem eigenen Herzen. Und das soll man ihm sagen, ich liebe dich. Er sagt nichts anderes, das wird ihm nicht langweilig, er wird nicht müde, uns zu sagen, wie sehr er uns liebt. Das ist unsere Heilung. Und ich sage ihm auch, ich liebe dich durch alles, was mir begegnet, auch im Leiden. Ja, und die Kinder, die waren so hingerissen, die einen sind in Tränen ausgebrochen, die anderen sind ihm um den Hals gefallen und die konnten sich gar nicht von ihm trennen, weil das so schön war. Die waren so glücklich. Dann hat er ihnen aber den Segen gegeben und dann haben sie die Kraft bekommen, sich von ihm zu lösen. Er hat ihnen gesagt, kommt morgen wieder. Und so hat er, das ist wie der erwachsene Jesus, er predigt und er segnet. Er segnet das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit in diese Kinder hinein und schickt sie nach Hause und sagt, kommt morgen wieder. Das macht ja jeder Herr Pfarrer auch da bei der Heiligen Messe im Prinzip. Und ja, geht's und kommt's wieder. Und an den folgenden Tagen kehrten sie zurück, aber in Scharen, in Mengen. Man kann sich vorstellen, es war ein Gedränge um diese kleine Hütte. Wann kommt er heraus? Wo ist er denn? Was macht er denn? Da haben sie hineingeschaut. Was macht er denn? Was tut er denn gerade? Und voll der Erwartung, dass er wieder rauskommt. Sie legten sich auf die Lauer, wann ich herauskomme. So. Und das Schöne ist noch, das sage ich euch zum Drüberstreuen noch, keines von diesen Kindern ging verloren. Ja, Pause jetzt bis um 11 Uhr.